habe ich mir geklaut oder geliehen von Major Thomas, das war der Gründer der Fackelträgerbewegung, englischer Geistlicher, und der hat oft über das Thema gesprochen, man braucht Gott, um Mensch zu sein. Und genau darum soll es heute auch gehen. Ich finde das ein sehr produktiver Gedanke, habe leider sein Buch dazu nicht gelesen, also kann auch sein, dass irgendwie was völlig anderes irgendwie aus dem Thema macht als ich, aber dann wäre das zu seinem eigenen Schaden. Und ich werde natürlich dann eher meine Gedanken dazu predigen. Und Jesus, ich bete mir, dass du dein Wort echt nochmal kommen lässt irgendwie, und dass du es uns verändern lässt. Und ich danke, dass du heute schon angefangen hast, mit uns zu reden, und bete, dass du es einfach noch weitermachst und dass du deinen Charakter in uns baust, Herr. Und danke, dass du es machst. Amen. Kolosser 2, Verse 8 bis 12. Und ich lese das mal vor nach der Neues Leben Übersetzung. Ich habe eine ganze Weile gesucht, bis ich eine Übersetzung gefunden habe, wo man das gut verstehen konnte und trotzdem noch irgendwie alle wichtigen Details drin waren. Und bin dann auf Neues Leben gekommen. Das ist, glaube ich, das erste Mal, dass ich die Übersetzung überhaupt verwende. Und hat mir sehr gut gefallen. Lasst euch nicht durch irgendwelche Gedankengebäude und hochtrabenden Unsinn verwirren, die nicht von Christus kommen. Sie beruhen nur auf menschlichem Denken und entspringen den bösen Mächten dieser Welt. Denn in Christus lebt die Fülle Gottes in menschlicher Gestalt, und ihr seid durch eure Einheit mit Christus damit erfüllt. Er ist Herr über alle Herrscher und über alle Mächte. Durch eure Zugehörigkeit zu Christus wurdet ihr beschnitten, aber nicht durch einen äußerlichen Eingriff. Eure Beschneidung kam durch Christus, und damit wurdet ihr von eurem alten Wesen abgetrennt. Denn als ihr getauft wurdet, wurdet ihr mit Christus begraben, und ihr wurdet mit ihm zu neuem Leben auferweckt, weil ihr auf die mächtige Kraft Gottes vertraut habt, der Christus von den Toten auferweckt hat. Ich habe es euch schon extra in drei Abschnitte geteilt. Irgendwie das sind auch die Abschnitte, irgendwie die diese Predigt hat. Und ja, wie gesagt, mir kann sein, dass wir nicht alle schaffen. Wobei, ich sehe schon irgendwie, da ist ein bisschen was im zweiten Abschnitt drin. Das kann man einfach nicht irgendwie übergehen. Und also mache ich irgendwie das, was für Prediger am härtesten ist, und versuche einfach irgendwie das ganze Ding zu verkürzen. Ich habe ein super tolles Buch gelesen, oder ich bin noch dabei, das zu lesen. Und ich würde euch das gerne mal auch empfehlen. Ist von C.S. Lewis, der vielleicht dem einen oder anderen von euch bekannt ist, hat Narnia geschrieben. Das ist ja irgendwie neulich auch dann von Hollywood in zweifelhafter Weise, wie ich gehört habe, verfilmt worden. Aber er hat noch sehr viel mehr geschrieben und hat sich also literarisch mit Themen des christlichen Glaubens auseinandergesetzt, teilweise unheimlich tiefe Bilder gefunden, die das erklären, wie was die Bibel sagt. Und so sind seine Bücher irgendwie manchmal wirklich so literarisch hochwertige Predigten. Und erklären einem unheimlich viel vom Glauben. Und das Buch, was ich gerade lese, heißt The Great Divorce. Ich schätze mal, dass es auf Deutsch die große Scheidung oder die große Trennung heißt. Du hast es schon gelesen? Achso, du kennst das. Hat es jemand von euch mal gelesen? Oh, cool, doch jemand. Und das Buch geht darum, dass jemand stirbt, nämlich die Hauptperson. Und er findet sich zu seinem großen Erstaunen nicht im Himmel wieder, sondern in der Hölle. Aber die Hölle ist überhaupt nicht so, wie er sich das vorgestellt hat. Also nirgendwo brennt es, es gibt irgendwie keinen Teufel da, sondern die Hölle ist einfach eine riesengroße, graue Stadt, wo Leute leben, aber sich irgendwie auch viel streiten. Es gibt viel Einsamkeit und viel Zwist, und irgendwie eigentlich alles sieht irgendwie ganz gleich aus, und es ist irgendwie so eine totale Trostlosigkeit dabei. Und mitten in dieser Hölle ist so eine Bushaltestelle. Und die Hauptperson kommt wie bei der Bushaltestelle raus und steigt in diesen Bus ein, und sie fahren mit diesem Bus, und irgendwann hebt das Ding ab und fliegt zu so einem anderen Planeten oder sowas ähnliches. Und dieser andere Planet ist der Himmel. Und sie kommen da an, und der Himmel ist wunderschön. In der Ferne ist ein großes Gebirge. Es gibt Flüsse da, irgendwie, es gibt Tiere, es gibt ganz schönes Gras, irgendwie einen tollen Wald, und es gibt irgendwie ganz viel Sachen, die er gar nicht so gut beschreiben kann, irgendwie so Liebe, die da ist, irgendwie manchmal irgendwie ertönt die Stimme Gottes irgendwie so durch die ganze Schöpfung, und es ist total schön. Und das Problem ist irgendwie, dass alle diese Leute, die mit diesem Bus gekommen sind, keine Möglichkeit haben, diese Schönheit in irgendeiner Weise zu genießen. So, der Hauptperson guckt sich um und sieht irgendwie alle Leute, die mit ihm ausgestiegen sind, die sind so komische Geister. Irgendwie man kann durch die durchgucken und er guckt dann wie an sich selber runter und sieht, oh Mann, durch mich kann ich auch durchgucken. Und irgendwie das Gras tut ihm total weh, irgendwie wenn er irgendwie darüber läuft. Und diese Schönheit, die da ist, irgendwie macht nichts Positives, sondern tut diesen Seelen eigentlich eher weh, als dass es irgendwie etwas Gutes bedeutet. Also dann kommen Leute irgendwie, die eben wiedergeboren sind und Engel irgendwie teilweise auch und versuchen diese Seelen wieder dazu zu bringen, sich doch irgendwie auf dieses Gebirge irgendwie zuzubewegen, irgendwie auf Gott zuzugehen. Und es ist immer irgendwie das gleiche Problem da, nämlich jede dieser Seelen hat irgendwie etwas, wo sie total dran hängt, irgendwie was sie beschäftigt, irgendwie noch so aus dem alten Leben, irgendwie auf der Erde irgendwie und wo sie teilweise Gott anklagen oder irgendwie meinen, irgendwie etwas besser zu wissen. Und so gehen die meisten von diesen Leuten nicht mit. Und es ist total ergreifend, ne, wie manchmal irgendwie dann Leute anfangen zu diskutieren irgendwie und zu sagen, ja, aber ich bin doch eigentlich irgendwie im Recht und ich habe doch ein Recht darauf, irgendwie das zu behalten und ich habe doch ein Recht irgendwie dazu sauer zu sein auf diese Person und diese Wiedergeborenen und die Engel irgendwie die ganze Zeit dann mit denen irgendwie argumentieren und sagen, hey, du musst es einfach nur loslassen und mal irgendwie auf Gott schauen und dann wird sich das alles irgendwie ändern und du wirst Substanz annehmen und so ein paar machen das auch und die bekommen dann auch tatsächlich Substanz und sind irgendwann nicht mehr durchsichtig und können irgendwie auf dieses Gebirge zugehen, aber die meisten Leute wollen irgendwann wieder in ihren Bus einsteigen und zurückfahren in Richtung Hölle. Und natürlich hatte C.S. Lewis überhaupt nicht vor, zu zeigen, wie das Leben nach dem Tod aussieht. Irgendwie das, also er sagt nicht irgendwie, dass die Hölle eine graue Stadt ist irgendwie und der Himmel irgendwie sieht aus wie da irgendwo so ein Bergwald, wo man durchgeht. Darum geht's gar nicht, sondern er hat eigentlich so vor dem Hintergrund des Lebens nach dem Tod, hat er das Leben vor dem Tod beschrieben. Und der Kerngedanke ist eigentlich, dass es zwei Möglichkeiten gibt, nämlich entweder kann man sich mit seinem Leben auf Gott zubewegen und weiter irgendwie zu diesem Berg gehen und das wird bedeuten, irgendwie einiges von dem aufzugeben, was einem wertvoll ist oder was man irgendwie als wichtig erachtet, oder aber man kann irgendwie in diese andere Seite gehen und kann irgendwie immer mehr sich von Gott entfernen und kann immer mehr in Verlorenheit hineinkommen. Und dieses Bild, was er zeichnet, ist eigentlich, dass du keine Möglichkeit hast, dein Potenzial als Mensch zu verwirklichen, wenn du dich in die falsche Richtung bewegst. Und dass du nicht nur Jesusmäßiger wirst, wenn du auf Gott zugehst, sondern dass du menschlicher wirst. Dass du eigentlich wie mehr Mensch wirst, irgendwie je mehr du Gott an dir arbeiten lässt und je mehr Gott dir eigentlich zeigt, wer du bist und was er in dich hineingelegt hat und du dich darauf einlässt, umso menschlicher wirst du letzten Endes. Und umgekehrt, irgendwie umso mehr man sich davon entfernt und in die Gegenrichtung des Schöpfers geht, umso mehr verliert man diese Menschlichkeit, dieses menschliche Potenzial, was eigentlich in uns drin liegt. Und ich finde den Gedanken zum Beispiel wieder, wo in der Bibel, wo Jesus vor Pontius Pilatus steht und Pontius Pilatus spricht diese berühmten Worte, sehet der Mensch. Und ich glaube, er hat einfach in Jesus was gesehen, irgendwie was, ich glaube nicht, dass es eine zynische Aussage war, sondern dass Pontius Pilatus irgendwie gesehen hat, dass Jesus irgendwie jemand war, der Menschlichkeit in einem Maße hatte, wie wahrscheinlich kein anderer, den er jemals vorher gesehen hat. Und dass irgendwie in diesem Jesus irgendwie ein menschliches Potenzial verwirklicht war, in einem Maße, wie er das überhaupt nicht kannte. Und dass man sich Jesus angucken konnte und sagen konnte, jawohl, so hat Gott sich Menschen vorgestellt. Und es ist gar nicht nur so, wie dass man sagen kann, ja, so hat sich Gott einen Mensch vorgestellt, der in meiner Kraft unterwegs ist und der von Gott erfüllt ist, sondern eigentlich, irgendwie so hat Gott sich Menschen vorgestellt, irgendwie so sollte ein Mensch sein. Und umgekehrt ist es genau das Gleiche, irgendwie man kann sich als Mensch irgendwie so weit von Gott entfernen, dass man irgendwann fast alles an Menschlichkeit verliert, was man eigentlich mitbekommen hat. Und im Deutschen gibt's da auch Ausdrücke für. Man sagt bei manchen Menschen, wenn die was ganz Schlimmes gemacht haben, sagt man, das ist ein Unmensch. Und sagt damit im Grunde genommen, was der Typ gemacht hat, das ist nicht mehr menschlich. Und es gibt sicherlich noch ein paar andere Sachen, die man wieder zu sagen kann, irgendwie aber so dieses Unmenschlichsein oder diese Unmenschlichkeit, irgendwie ist etwas, was man ganz schön oft hört. Ist so, gerade in diesem Kriegsverbrecherprozess, irgendwie, die es da irgendwie vermehrt gegeben hat, so in den letzten, weiß nicht, 10 Jahren oder sowas, ist das immer irgendwie ein Wort, das gefallen ist. Da war wieder jemand verantwortlich für ein Massaker irgendwo und das Presse gesagt hat, ist mir, es war total unmenschlich, was der gemacht hat. Und ich glaube, jeder von uns würde dem zustimmen, dass man tatsächlich irgendwie als Mensch, obwohl man diesen Körper immer noch hat und von außen als Mensch erkannt werden könnte, dennoch irgendwie Sachen machen kann, irgendwie die so unmenschlich sind, irgendwie, dass man wirklich irgendwo seine Seele irgendwie verkauft haben muss oder sein Innerstes irgendwie extrem verhärtet haben muss, um dahin zu kommen, wo man jetzt gerade hingekommen ist. Im Deutschen ist irgendwie so das klassische Beispiel dafür natürlich immer irgendwie Adolf Hitler, wo man irgendwie dann sagt, irgendwie da ist, kann nicht menschlich sein, dass jemand irgendwie dafür verantwortlich ist, dass Millionen von Menschen umgebracht werden, irgendwie teilweise echt auf grausamste Art irgendwie umgebracht werden, und man hat sowas auf dem Gewissen, das ist nicht mehr menschlich. Und ich glaube, dass es tatsächlich irgendwie möglich ist, dass man sich so weit in diese Unmenschlichkeit irgendwie hineinbewegt, dass man irgendwann gar keine Möglichkeit mehr hat, da rauszukommen und irgendwie Gott nochmal zu begegnen. Nicht, weil Gott irgendwie keine Gnade mehr hätte, sondern weil irgendwann die Überführung Gottes irgendwie so wehtut, dass man es nicht mehr aushalten kann, in Gottes Gegenwart zu kommen und auf das zu hören, was er einem sagt. Und das ist wieder genau, wie C.S. Lewis es da beschrieben hat. Und dann kann man in der Gegenwart Gottes sein und man kann das Evangelium hören, man kann vielleicht Bibel lesen, aber man ist irgendwie so hart innerlich und es tut so weh, irgendwie diese göttliche Wahrheit zu hören, weil sie einen so in Frage stellt, dass man es nicht hinkriegt, sich wieder in diese Richtung hineinzuentwickeln. Und niemand ist so geboren. Also jeder, der irgendwie an diesen Punkt gekommen ist, der muss irgendwo falsch abgebogen sein. Und es gab sicherlich irgendwie auch im Leben irgendwie von Adolf Hitler irgendwie mal Zeiten, wie wo der dreijährige Adolf irgendwo rumgelaufen ist und alle Omas irgendwie drumherum gestanden haben und gesagt haben, ach, das ist aber ein süßer kleiner Adi. Und wie jeder irgendwie ihn streicheln wollte und ein bisschen rumschockeln und wahrscheinlich irgendwie auch einige diese üblichen fiesen Gesten gemacht haben, so, das ist da ein Fleck. Und wo man ganz normal irgendwie mit dem umgegangen ist und man hätte nicht gedacht, irgendwie, dass mal irgendwie so jemand aus ihm werden würde. Und der Punkt, der Menschen so macht, ist, dass man irgendwann anfängt, auf diese Lügengebäude zu hören oder diese Gedankengebäude, diesen hochtrabenden Unsinn, der nicht von Gott kommt, sondern der letzten Endes irgendwie aus bösen Mächten irgendwie teilweise sogar kommt. Etwas wörtlicher ausgedrückt ist hier die Rede von Philosophien, irgendwie, wo hier Gedankengebäuden da steht. Also irgendwann fängt man an, eine Philosophie zu glauben, irgendwas Schlaues irgendwie zu glauben, was aber nicht von Gott kommt. Und man glaubt es und entfernt sich von Gott irgendwie und baut eine Grundlage wieder dafür auf, dass man letzten Endes wieder hinkommt, dass man Menschlichkeit verliert. Und im Fall irgendwie von Adolf und den ganzen Leuten, die ihm gefolgt sind, kam irgendwann mal diese Philosophie irgendwie, dass Deutschland besser ist als jedes andere Land und dass es eine Herrenrasse gibt und dass es eine Untermenschenrasse gibt und dass es fair ist, irgendwie, dass die einen die anderen ausrotten, irgendwie, dass es eine gute Sache ist und dass man dem einfach folgen kann und dass man weitergehen kann damit und dass es moralisch vertretbar ist. Und ich vermute, jeder, der sehenden Auges daran geht, wird sagen, ja, das kann ja keine Philosophie sein, die von Gott kommt. Jesus wird ihm das nicht gesagt haben, das ist völlig unmöglich, das muss irgendeinen anderen Ursprung haben, das muss irgendwo aus dieser Welt herauskommen oder vielleicht sogar irgendwie aus unter dieser Welt herauskommen. Das kann überhaupt nicht sein, dass das irgendwie etwas Jesus-mäßiges ist. Und ich weiß, dass wir in einer Welt leben, die total voll ist mit solchen Philosophien, die uns von Jesus wegbringen wollen und dass das auf jeden von uns einstürmt. Und dass es keinen gibt, irgendwie, der sich davon in irgendeiner Weise frei halten kann, sondern die Welt zieht halt einfach an uns. Und wir haben viele Beispiele irgendwie vor Augen. Ich glaube, wenn man nur ein bisschen darüber nachdenkt, wird man ganz oft sehen, irgendwie, dass wirklich Leute ihre Menschlichkeit verloren haben und sich ganz weit irgendwie von ihrem Schöpfer wegentwickelt haben. Beispielsweise habe ich neulich im RGA gelesen, das ist der Remscheider Generalanzeiger, irgendwie eine Zeitung, die man als hier Lokalpatriot angehender natürlich jeden Tag studiert. Und da war irgendwie ein Artikel über den Machtwechsel bei Apple. Und sowas lese ich immer gerne, weil ich ja ein großer Apple-Fan bin. Also wir haben ja irgendwie ganz viele Apple-Sachen da. Und trotzdem, wie jedes Mal, wenn ich was über Apple lese, denke ich nachher, oh Mann, ich sollte vielleicht doch auf Linux umsteigen oder irgendwas anderes, weil das gar nicht irgendwie immer so moralisch ist. Und jedenfalls war irgendwie so Artikel darüber, haben jetzt einen neuen Chef, also Steve Jobs hat es irgendwie abgegeben. Und sein Nachfolger kriegte also einen Antrittsbonus. Also bevor er jetzt irgendwie großartig gearbeitet hatte, kriegte er schon einen Bonus dafür, dass er das angenommen hat, diese Stelle. Und der Bonus war in Form eines Aktienpaketes. Und dieses Aktienpaket war unterm Strich in Euro ungefähr wert 266 Millionen Euro. Da dachte ich so, wow, das ist eine ganze Menge Geld. Oder um es anders auszudrücken, im Grunde genommen ist das echt obszön viel Geld. Und ich habe das gelesen und ich dachte dran, wie ich vor 2 Jahren oder was im Urlaub eine Reportage irgendwie gesehen habe über eine Zuliefererfirma von Apple irgendwo in Südostasien, wo sich ein halbes Dutzend Leute umgebracht haben. Die sind irgendwie da aufs Fenster gesprungen oder von den Treppen runtergesprungen, wie 5., 6. Stock, weil die Arbeitsbedingungen einfach irgendwie so schlecht waren und die Jobs irgendwie so schlecht bezahlt waren, dass sie keinen Ausweg gefunden haben, außer sich irgendwo da aus dem Fenster zu stürzen. Und da hat man natürlich wieder darauf reagiert und die Art, wie man darauf reagiert hat, war, dass sie Netze angebracht haben. Sie haben Fallnetze in den Fluren angebracht irgendwie und Netze irgendwie in den Außentreppen, dass man nicht mehr da runterspringen konnte und haben sich dann gedacht, okay, Problem gelöst, irgendwie hier wird sich keiner mehr umbringen. Boah, und ich habe das gelesen und ich dachte, man, wie kann man so herzlos sein irgendwie, wie kann man irgendwie an so einen Punkt kommen, irgendwie, dass man guten Gewissens eine Firma leitet, die Milliarden Gewinne macht. Und trotzdem ist das Einzige, was man für seine südostasiatischen Mitarbeiter macht, ist, dass man irgendwie Netze dahin hängt, damit sie sich nicht umbringen. Und ich will nicht sagen, dass man seine Seele irgendwie dafür verkaufen muss. Irgendwie da müsste ich vielleicht auch einfach bloß irgendwie Jesus zitieren, denn der hat das gesagt. Und er hat gesagt, was hilft es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt, aber er nimmt Schaden an seiner Seele. Und die Antwort ist natürlich, es hilft ihm überhaupt nichts. Und es ist echt so krass. Irgendwie, ne? Dann hast du jemanden, und ich will jetzt irgendwie nicht immer auf diesem Beispiel rumreiten, aber irgendwie erwähnter Herr Jobs irgendwie hat ein geschätztes Vermögen, das ist immer ein bisschen unterschiedlich, wie es geschätzt wird, aber von ungefähr 9 Milliarden. Und ich meine, wenn er so viel Geld spenden würde, dass er nur noch extrem reich wäre und sagen wir mal 100 Millionen hätte, dann könnte er für ganz viel soziale Gerechtigkeit sorgen für in diesen ganzen Betrieben. Aber irgendwie macht er es nicht. Und da ist einfach, das ist eine Philosophie. Und das ist ein betrügerischer Gedanke, der aus der Welt kommt. Ist irgendwie, dass Geld so wichtig ist, irgendwie, dass es in Ordnung ist, dafür moralische Maßstäbe anzupassen. Und dass es so wichtig ist, sich in diese Karrieresachen irgendwie hineinzubegeben und da hineinzusteigern, dass es das wert ist, Schaden zu nehmen an seinem Inneren. Und ganz deutlich möchte ich sagen, nein, das ist definitiv nicht so. Es ist auf keinen Fall ist es das wert. Und man muss Menschlichkeit verlieren, um solche Sachen mitzumachen und trotzdem irgendwie nachher noch ruhig schlafen zu können. Und das ist vielleicht irgendwie ein Beispiel, das ist ganz schön weit hergeholt und ich habe es extra deswegen gewählt, weil ich kein Beispiel nehmen wollte, wo es nachher so aussieht, als ob ich mit dem Finger zeigen würde und sagen würde, hier du und du und du und du, ihr habt irgendwie an diesem Punkt irgendwo, seid ihr auf Philosophien reingefallen. Aber ich glaube, jeder kann sich das gut ausmalen. Ich glaube, irgendwie jeder wird Gedanken darüber haben, wo man irgendwie Menschlichkeit verliert und wo man an so einem Punkt ankommt und irgendwann auf der Rückschau sagt, Mensch, da wollte ich doch niemals hin. Ich war doch früher nicht so irgendwie, dass ich so herzlos bin in manchen Situationen. Da wollte ich doch niemals irgendwie hinkommen. Wie konnte das eigentlich mir nur passieren? Und das Bittere daran ist ja, dass Paulus das nicht an Nichtchristen geschrieben hat. Es war ja jetzt irgendwie kein Brief, irgendwie, den er an Microsoft oder sowas irgendwie geschrieben hat, sondern irgendwie er schreibt es an die Gemeinde in Kolossä. Und er sagt, Freunde, passt auf, dass ihr euch nicht in Philosophien verstrickt. Und nachher merkt, dass ihr euch nicht auf Gott zubewegt, sondern merkt, dass ihr euch von Gott wegbewegt. Und damit ist es ein Wort für uns. Das ist ein Wort der Warnung für uns. Es kann sein, dass wir auf Dinge reinfallen, die nicht mehr dazu führen, dass wir in unserer Identität wachsen und dass wir Gott ähnlicher werden, sondern die zum Gegenteil wieder dazu führen, dass wir uns von Gott wegbewegen. Und ich sehe hier eine totale Dringlichkeit wie bei Paulus da drin irgendwie und ich möchte das irgendwie gerne auch so in genau dieser Dringlichkeit einfach weitergeben, nämlich sorgt dafür oder lasst uns dafür beten, dass wir nicht auf diese Sachen reinfallen, lasst uns echt dafür beten, dass wir uns auf den Gott zubewegen und nicht von dem Gott wegbewegen. Und dann gibt Paulus eine Begründung und die ist total drastisch. Und er sagt irgendwie, in Christus ist die ganze Fülle. Da ist alles drin, was man sich vorstellen kann. Die ganze Fülle Gottes ist in Christus drin. Und das heißt, wenn du dich in Philosophien verstrickst, dann entwickelst du dich weg von der Fülle und entwickelst dich eigentlich weg von allem, was du haben willst. Und man kann ohne weiteres den Test machen. Und ich glaube, man kann fast beweisen, dass tatsächlich in Gott oder in Christus alles drin ist, was Menschen haben wollen. Wenn ich einfach mal irgendwie frage, was wünscht ihr euch für euer Leben? Oder was meint ihr irgendwie, was wichtig wäre, dass in eurem Leben drin ist? Gerd, sag mal was. Gesundheit. Finde ich auch, eine Gesundheit ist eine gute Sache, ist eine gute Basis irgendwie fürs Leben. Und ich meine, wir beten hier für Kranke. Wir haben 1. Petrus 2, Vers 24, wo es heißt, in seinen Wunden sind wir geheilt. Wir haben 4 Evangelien, in denen davon die Rede ist, dass Gott ein Heiler ist. Wir haben das Alte Testament, wo Gott sagt, ich bin der Herr, dein Arzt. Also Gesundheit ist in Gott definitiv drin. Bruno. Friede. Jesus ist der Friedefürst, heißt es über ihn. Das heißt, dass wir im Philipperbrief heißt, wir können einen Frieden haben, der allen Verstand übersteigt. Das heißt, unser Herz ist im Frieden, während unser Verstand irgendwie noch irgendwie längst am Rad dreht. Und das ist eigentlich eine total göttliche Sache. Und Friede kommt von Gott. Bärbel. Anerkennung. Habe ich neulich erst noch irgendwie drüber gepredigt, wie Gott irgendwie zu seinem Sohn Jesus sagt, ich liebe dich und ich bin stolz auf dich. Und wir alle leben darauf hin, dass wir irgendwann mal in der Ewigkeit ankommen und dass Gott uns entgegenkommt und sagt, ei, du guter und treuer Knecht, im besten Lutherdeutsch, das hast du gut gemacht und tritt ein in die Ruhe deines Herrn. Gott erkennt uns an. Noch was? Freundschaft. Fällt mir gerade keine Bibelstelle zu ein. Doch klar, sicher habe ich ja auch irgendwie neulich noch, wie Jesus sagt, ich nenne euch auch nicht mit, genau, ich nenne euch meine Freunde und wir, Gott will unser Freund sein und wir können Gottes Freund sein. Also hey, Freundschaft ist drin. Und so wirst du, glaube ich, durchgehen können und sagen können, wie alles, was Menschen sich erträumen, alles, was Menschen sich ersehnen, alles, wo Menschen sagen, das gehört zum Menschsein dazu, findest du in Gott. Und umgekehrt ist mir genau das Gleiche. Entwickle dich weg von Gott. Und ich meine, ich guck mal, jemand, der wirklich so, sag mal jetzt ein drastisches Bild, in tiefster Verdammnis lebt, dann hast du normalerweise wie keinen Menschen vor dir, irgendwie, der erfüllt ist mit Freude und Liebe und Freundlichkeit und dem es irgendwie total gut geht. Und also alle Leute, die ich kenne, die sich da so richtig weit von Gott wegentwickelt haben, waren echt ganz üble Zyniker. Und da war irgendwie diese ganze schöne Göttlichkeit oder Menschlichkeit ist da gar nicht drin. Und deswegen, man braucht Gott, um Mensch zu sein. Also es wird gar nicht anders gehen. Und Paulus sagt mir, durch eure Zugehörigkeit zu Christus seid ihr beschnitten. Und ich meine, das ist auch... Gut, die sind jetzt alles Christen hier. Ich vermute, ihr wisst, es gibt da dem Juden die Sitte, sich zu beschneiden zu lassen. Irgendwie als kleines Kind schon wird man als Mann seiner Vorhaut beraubt. Und das führt dazu, dass man aufgenommen ist in die jüdische Gesellschaft. Und Paulus sagt, dadurch, dass wir mit Jesus unterwegs sind, sind wir alle beschnitten, aber nicht äußerlich, sondern Gott hat uns beschnitten. Das heißt, Gott hat jedem von uns, auch Männlein und Weiblein, hat er am Herzen beschnitten, dass dieses alte Leben, das wir hatten, dass es weg ist, dass es abgeschnitten ist und dass jetzt irgendwie etwas Neues in uns drin ist. Und ich finde das manchmal so krass, ne? Man sagt ja immer, man darf nicht irgendwie obszön predigen und wie viele Sachen irgendwie gar nicht verwenden, aber ich meine, Paulus ist da total krass, weil im Grunde genommen sagt er, ihr habt euer altes Leben hinter euch gelassen wie eine alte Vorhaut. Und deswegen geht es doch eigentlich gar nicht, wie dass ihr euch fangen lässt von alten Philosophien. Und wenn du es mal ein bisschen weiter denkst, ist es im Grunde genommen, dass Paulus sagt, wenn du dich von Christus wieder entfernst und dich in alte Sachen und andere Denkmuster irgendwie hineinbegibst, ist es im Grunde genommen so, irgendwie, als ob du dir diese alte Vorhaut wieder nehmen würdest und sie dann nochmal über diese Verlängerung stülpen würdest, an der die normalerweise dran ist. Und es ist ein total ekliger Gedanke. Und ich meine, ich weiß, es klingt irgendwie lustig, aber trotzdem, wie als Mann, wie predigt man immer so ein bisschen x-beinig irgendwie darüber, sich das einfach vorstellen kann. Und es ist total drastisch, ey. Und ich mag das, weil Paulus irgendwie hier, manchmal irgendwie nimmt er wirklich kein Blatt vom Mund und sagt irgendwie, hey, das ist alles irgendwie dämonischer Scheiß, irgendwie, an den man da glauben kann. Und es ist irgendwie, wie sich etwas wiederholen, was kein Mensch wieder haben möchte. Und er ist eigentlich total deutlich da drin und sagt, ey, Freunde, lasst uns das nicht machen, weil wir verlieren etwas auf dem Weg, was total kostbar ist und wertvoll ist. Und es funktioniert eigentlich sogar noch nicht einmal. Und ich will uns echt gerne darauf einschwören und ich hoffe mir, dass, also ich finde das Thema als totale Dringlichkeit und ich hoffe, dass so ein bisschen diese Dringlichkeit rüberkommt bei aller humoristischen Darstellung und dass wir echt fit werden können dagegen. Und das Dritte ist mir, dass Paulus sagt, ihr habt angefangen das durch die Taufe. Und das ist nur ein ganz kurzer Punkt, aber Taufe ist im Neuen Testament eigentlich immer so dieser Moment, wo jemand sagt, ich will ganze Sache mit Jesus machen. Und dadurch wird dann dieses typische Paulus-Bild, irgendwie man wird untergetaucht, dadurch stirbt das alte Leben und man ersteht auf, irgendwie kommt raus aus dem Wasser und kommt in neues Leben hinein. Und es ist ein massives Bekenntnis dafür, ich gehöre Christus und ich will auf Christus mich hinbewegen. Und wir haben Taufe nicht mehr als Mitgliedschaftskriterium, das haben wir letztes Jahr geändert. Vorher musste man gläubig getauft sein, um bei uns Mitglied zu werden. Das haben wir nachher theologisch nicht mehr so richtig begründen können, haben es deswegen rausgestrichen. Aber ich will trotzdem noch mal sagen, wie das Taufe etwas Wichtiges ist und wie das es wichtig ist, um dieses Bekenntnis einmal zu haben und sagen zu können, ja, ich bin wirklich untergetaucht worden irgendwie. Ich habe das alte Leben den Tod gegeben und ich bin aufgestanden zu neuem Leben. Und das ist etwas, was bei Säuglingstaufe nicht gegeben ist, irgendwie da, also mindestens wie dieser Symbolcharakter, irgendwie, dass man etwas Altes hinter sich lässt und in den Tod gibt und dass man in Neuheit des Lebens aufersteht, ist da nicht drin. Und deswegen würde ich da echt sehr für plädieren, wenn du es noch nicht gemacht hast, wenn du nicht irgendwie als Erwachsener irgendwie getauft worden bist, irgendwie gläubig getauft worden bist, dann würde ich dich echt bitten, irgendwie darüber nochmal nachzudenken und es möglicherweise nachzuholen, weil es echt eine starke geistliche Symbolik ist, was da passiert. Ich würde gerne am Ende noch mit euch beten. Es ist tatsächlich geklappt, irgendwie das sehr kurz zu fassen, bin ein bisschen stolz auf mich. Könnte ich jetzt eigentlich noch ein paar Witze erzählen? Das habe ich ja. Ich würde gerne nochmal beten zum einen. Ich weiß, es sind ein paar Leute hier und du stehst in der Gefahr, dich auf irgendwas einzulassen, was dich letztlich irgendwie von Jesus wegbringt. Oh, da will ich auch nochmal echt sagen, wenn wir unser Leben im Licht der Ewigkeit leben, dann wird die Gefahr irgendwo ziemlich klein. Denn dann ist es auf einmal irgendwie total egal, irgendwie, ob du hier 266 Millionen Euro gehabt hast oder ob es nur 266 Euro minus auf dem Konto waren. Mit dem kannst du sowieso nichts irgendwie und von daher ist das alles irgendwie gar nicht so richtig entscheidend. Und da würde ich echt gerne wieder dafür beten, dass diese Ewigkeitsperspektive einfach größer wird und kannst gerne irgendwie auch selber dafür beten. Und das Zweite ist, ich glaube, dass Gottes Geist Überführung schenken möchte und dass, wenn wir beten und wie vielleicht der eine oder andere von euch erinnert wird vom Heiligen Geist, wie an Sachen, die du früher mal gesagt hast und wo du sehr überzeugt von warst und wo du jetzt irgendwie an so einem Punkt bist, wo du früher gedacht hättest, das wird mir nie passieren, da kann ich nicht hinkommen. Ich lebe jetzt irgendwie so einer komischen Form von Kompromiss irgendwie und das hätte ich mir damals irgendwie niemals denken können. Und ich glaube, dann wird Gottes Geist uns davon überführen und das ist auch keine große und schlimme Sache. Kann man es einfach wieder zurückgehen und sagen, okay Gott, ich will gerne irgendwie auch hier Schritte gehen und vielleicht irgendwie etwas aufgeben, wo das nötig ist, mir das aufzugeben. Aber ich möchte mich weiter auf dich zuentwickeln.